Gut. Wir schließen heute die Predigtreihe ab über das Gleichnis der beiden verlorenen Söhne und haben da schon einige tolle, hilfreiche, wertvolle Impulse mitnehmen können. Und ich darf es heute bündeln und zusammenfassen und habe die Botschaft von heute unter das Thema gestellt, das Festmahl des Vaters. Die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen, ich denke, die meisten haben das schon irgendwie mitbekommen, die endet ja mit diesem Festmahl, wo der Vater sich so freut, dass der Sohn, der von ihm wegging, dass er wieder zurückkam. Es gibt ja dann noch diese Diskussion zwischen dem Vater und dem älteren Sohn. Und schlussendlich, im letzten Vers dieses Gleichnisses, handelt es um diese Freude, um dieses Fest. Auf eine Art finde ich es schade, endet die Geschichte hier. Weil es würde mich so interessieren, wie ging das weiter? Wie ging die Geschichte mit dem älteren Bruder weiter? Wie hat sich der jüngere Bruder verhalten? Was hat dieses Erlebnis in ihm verursacht? Was hat es vielleicht verändert? Nun, wir wissen es nicht. Ich glaube auch ganz bewusst nicht, vielleicht, weil Gott möchte, dass wir selber diese Geschichte weiterschreiben. Dass wir mit unseren Entscheidungen das Ende der Geschichte definieren. Ich möchte in dieser Predigt etwas näher auf das Festmahl eingehen und dann auch darauf eingehen, was bedeutet das Erleben dieses Festmahls, was bedeutet das Erleben des Handelns des Vaters für uns. Heute, hier 2017 in Zürich, in der Leuerkille. Zuerst möchte ich auf das Festmahl eingehen als ein Bild für das größte Fest aller Zeiten. Je länger ich die Bibel lese und ja, mich darin vertiefe, umso mehr entdecke ich, wie oft die Bibel über Feste redet und über das Essen und das Trinken. Und das ist mir so unglaublich sympathisch. Also ich finde, schöne Feste finde ich richtig cool. Oh, ist mein Raffi-Sein-Latte kaputt. Auch die Gemeinschaft bei einem Essen ist einfach was Schönes. Wir waren gestern eingeladen zu einem Nachtessen bei Freunden und es ist einfach schön, so zusammen das Essen zu genießen, die Gemeinschaft zu genießen. Und das ist ja ein Bild, das Jesus ganz bewusst auch verwendet. Deswegen redet er oft von diesen Festen, von Festmahlzeiten und so weiter und so fort. Jesus erwähnt ja auch in diesem Gleichnis des verlorenen Sohnes das Fest. Und es war ja nicht irgendwo, jemand hat ein Mikrowellenmenü aufgewärmt und in der Werkstatt alleine gegessen, sondern das war ja ein gesellschaftlicher Anlass. Das war eine große Freude. Und Jesus sagt in Matthäus 8, Vers 11 bei einer anderen Gelegenheit, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. Wow, das wird ein großes Fest. In einer Dimension, die wir uns vermutlich nicht vorstellen können. Also das braucht dann einen guten Koch, der das hinbringt, da alle gleichzeitig mit erlesenen Speisen zu verpflegen. In Jesaja im Alten Testament gibt es auch eine Voraussage, eine Prophetie genau auf dieses Fest. Jesus nimmt ja immer wieder Bezug aufs Alte Testament und die Aussage, die ich gerade gelesen habe, ist eine Anlehnung an diese Prophetie in Jesaja und ich finde, die ist so kraftvoll, deswegen möchte ich die lesen. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle Völker ein Festmahl geben. Mit feinsten Speisen. Wenn du Vegetarier bist, das ist das Beste, das ist besser wie Hiltl und alles drum und dran. Und wenn du gerne Fleisch hast, dieses Rindsfilet, das wird dir auf die Zunge zergehen. Und dann noch ein edler Tropfen, das wird dann beschrieben, mit besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen, alten, geläuterten Weinen. Boah, Mann, das Beste, was du dir vorstellen kannst, was für dich auch immer das Beste ist, das hat Gott für all die Völker, für all die Menschen bereit, die zu diesem Festmahl eingeladen sind. Hier wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er wird das Leichentuch entfernen, das über den Nationen liegt. Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der es überall gelitten hat. Der Herr, der mächtige Gott, hat es versprochen. Also nicht nur, dass es dort 1a Verpflegung gibt, sondern es gibt auch ein Handeln Gottes, das uns in unserer ganzen Zerbrechlichkeit, in unserer ganzen Verletzlichkeit, in unserer ganzen Verwundung ernst nimmt, annimmt, uns aber auch weiterführt. All das, was uns so viel Leid bereitet in diesem Leben, der Tod, die Krankheit, die Schande, die Zerbrochenheit, was auch immer es ist, das wird Gott dann ein für alle Mal entfernen. Was für ein cooles Fest. Geht noch weiter. An jenem Tag wird man sagen, er, der Herr, ist unser Gott. Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns die Rettung gebracht. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist. Haben wir heute Morgen schon gemacht. Vielen Dank, Jana und Sonja, für euren Dienst. Das war richtig ein toller Lobpreis, fand ich. Und dort bei diesem Fest wird es auch einen Freudengesang geben, eine Qualität auch in der Musik, die der Qualität in den Speisen in keiner Art und Weise nachsteht. Und das ist unsere Zukunft. Ist es nicht schön zu wissen? Ich sage gerade heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, dachte ich dran, dass nächste Woche Muttertag ist und blendete dann so in meine Erinnerung 2 Jahre zurück, weil ich gerade vor 2 Jahren am Tag vor dem Muttertag erfahren habe, dass mein Vater todkrank ist und hatte dann nur noch wenige Wochen zu leben. Und der ganze Schmerz, der ganze Trauerprozess fing für mich an diesem Muttertag vor 2 Jahren an. Heute erfuhr ich, dass Tamara, eine liebe Frau, Schwester, die wir viele von uns kennen, dass sie am Freitag verstorben ist. Und das Leben ist gezeichnet von Tod, von Schmerz, von Loslassen. Aber es ist nicht das Ende. Es ist nur eine Zwischenzeit. Das, was hier beschrieben ist, dieses Freudenfest, dieses Handeln Gottes, das ist unsere Zukunft. Deswegen redet die Bibel davon, ich habe eine Hoffnung und eine Zukunft. Wo all das, was uns jetzt noch schmerzt, was uns belastet, es wird dann vorbei sein. Und mir hilft es immer wieder persönlich, auch in den schwierigen Momenten des Lebens, das vor Augen zu haben. Das letzte Kapitel ist nicht geschrieben. Es wird so geschrieben, wie die Bibel es uns hier beschreibt. Das Zweite, auf was ich eingehen möchte im Zusammenhang mit diesem Festmahl, ist, dass wir das Heil und die Vergebung Gottes mit allen Sinnen erfahren. Ein Festmahl ist ein Ort, wo viele Sinne angesprochen werden. Man kommt rein in so einen festlich geschmückten Raum, jetzt habe ich das Bild nicht mehr hier, aber da stehen die Gläser und das Auge, wow, es ist die Dekoration und die Gläser fein angeordnet, die weißen Servietten und vielleicht noch kunstvolle Gebilde mit den Servietten gemacht. Man riecht schon, wow, das gibt eine mega feine Knoblauchsuppe oder was auch immer. Dann so für Düfte in der Luft schwirren und man riecht am Wein und man schmeckt es auf der Zunge und das Heil Gottes ist so wichtig, dass Jesus oft im Zusammenhang mit dem Heil eben vom Essen, vom Trinken, von Festen erzählt. Ich glaube, weil er möchte, dass wir es auf alle möglichen Varianten erleben. Theologen haben das Heil oft erklärt aus einer juristischen Perspektive, und das ist richtig. Jesus Christus starb am Kreuz und in dem Moment hat er die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen. Er hat uns in der höchsten Instanz, die es gerichtlich überhaupt gibt, freigesprochen, wenn wir an ihn glauben. Es ist ein juristischer Vorgang, aber nicht nur, sondern es ist und kann und soll auch etwas sehr subjektiv Erfahrbares sein. Ich mag das Kind von, das Bild von diesem Kind mit dem verschmierten Mund, diesem fröhlichen Lachen, die Hände patsch in diesen Brei rein. Und ich wünsche mir für heute, wenn wir irgendwas mitnehmen, dann dieses Bild. Also, wenn du sagst, irgendwas aus der Predigt möchte ich mitnehmen und ich habe viel zu viele Worte gebraucht, dann bitte präg dir dieses Bild ein und geh nach Hause und sag, lieber Gott, Herr Jesus, ich möchte so ein Mensch sein mit so einem verschmierten Mund, der so die, deine Vergebung, deine Gnade, deine Liebe so genießt, so mit Händen und Füßen und Mund und Haaren auf sich einwirken lässt. So ein Kind möchte ich vor meinem Gott sein. Schmecket und sehet, dass der Herr gut ist. Auch hier wieder so ein ganz starkes, eine ganz starke Bezugnahme auf unsere Sinne. Nicht nur denkt drüber nach und hört mit euren Ohren zu, sondern schmeckt und seht. Vor ein paar hundert Jahren lebte Jonathan Edwards, ein amerikanischer Prediger, der von Gott auf ganz besondere Art und Weise gebraucht wurde, der vor fast Hunderttausenden von Menschen gepredigt hat, der einen enormen Einfluss an der Christenheit hatte. Und er sagte, es ist ein Unterschied, ob man glaubt, dass Gott heilig und gnädig sei, oder ob einem ein neues Empfinden der Lieblichkeit und Schönheit jener Heiligkeit und Gnade auf dem Herzen liegt. Der Unterschied zwischen dem Glauben, dass Gott gnädig sei, und dem Schmecken, dass Gott gnädig ist, ist ebenso groß wie der zwischen einer verstandesmäßigen Überzeugung, dass Honig süß sei, und einem tatsächlichen Empfinden seiner Süße. Vor einigen Jahren entdeckte ich in einem so Krämerladen ein Tütchen Gummibären. Die sahen aus wie Gummibären, die rochen wie Gummibären, aber sie hatten einen einzigartigen Geschmack. Schade, habe ich keine mehr, sonst hätte ich mitgenommen und euch zum Probieren gegeben. Denn man schmeckt nicht nur die Süße. Wenn ich euch gefragt hätte, wie erwartet ihr, dass das schmeckt? Ihr hättet mir vermutlich die allermeisten eine exakte Beschreibung geben können, weil viele schon Gummibärchen mal gegessen haben in ihrem Leben. Aber ihr hättet es nicht getroffen, weil diese Gummibären sind aus Chili gemacht. Hätte mir niemand von euch beschrieben, wie feurig dann diese Beeren schmecken und dass es dann erstmal ganz schön brennt im Mund. Und so ist es gar nicht viel anders, auch in dieser Thematik, schmecket und sehet, so dieses Heil Gottes mit allen Sinnen zu erleben. Wir brauchen es, dass Gott uns so nahe kommt, dass wir seine Gegenwart spüren, dass wir sie schmecken, dass wir sie sehen. Sonst passiert es zu schnell, dass wir uns unser Bild machen, unsere Vorstellung. Ich vermute, es könnte so und so sein und liegen vielleicht ganz weit daneben. Darum möchte Gott, dass wir schmecken und sehen, dass wir die Schönheit und die Kraft seiner Liebe zu spüren bekommen, dass wir es erleben, wie er mit seinem Frieden kommt, wo wir noch in Sorgen und in Angst irgendwo uns fragen, wie geht das weiter? Wie geht das weiter mit meiner Arbeit? Wie soll ich die Rechnungen bezahlen? Wie kann ich schlafen? Ich habe immer so Angstattacken, wenn ich schlafen möchte. Wie geht das in meiner Familie weiter? Es ist so verworren, so undurchsichtig. Es scheint mir keine Lösung zu geben. In all diesen Dingen, die uns manchmal so bedrücken, manchmal so belasten, manchmal so mit Sorgen beladen, kann Gott und möchte Gott einen Frieden schenken, den wir gar nicht erklären können. Aber wir können ihn spüren, wir können ihn erleben. Und manchen Menschen fällt es schwerer, sich auf so ein Handeln Gottes einzulassen, so ihre Hände in den Brei hinein zu patschen und sich das um die Backen zu schmieren, weil sie sehr verstandesmäßig orientiert sind, eher rational, eher zurückhaltend. Andere sind so begierig drauf, auf auf so mystische, übernatürliche Dinge, dass sie nicht genug kriegen könnten von irgendwelchen Spürschmierfahrungen. In anderen Worten gesagt, manche sind entweder zu versessen auf irgendwelche Erfahrungen und andere sind nicht versessen genug darauf, solche Erfahrungen zu machen. Wie in vielen anderen Dingen liegt hier wahrscheinlich die Wahrheit in der Mitte. Wir brauchen es, dass Gott uns immer wieder auf diese Art und Weise beschenkt und berührt. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Jesus uns das Abendmahl auch gegeben hat. Wo es ja genau um so einen realen Bezug geht. Ich habe das Brot in meinem Mund, ich zerkaue es, ich schmecke es, ich schmecke den Wein oder den Traubensaft, was auch immer dann in den Becherchen drin ist. Ich spüre es, ich schmecke es mit meinen Sünden, weil Jesus wollte, dass wir auch durch dieses Schmecken, durch dieses Erleben daran erinnert werden, an dieses Heilshandeln, an diese Vergebung, an auch unsere Zukunft, an dieses Fest, das auf uns wartet. Wir werden auch heute dann das Abendmahl feiern, aber ich bin noch nicht ganz fertig mit dem, was ich sagen will. Müsste halt noch ein bisschen warten. Ich sehe im Festmahl als dritten Punkt auch einen gemeinschaftlichen Aspekt. Ein Festmahl von seinem Wesen nach ist immer ein Gemeinschaftserlebnis. Man könnte rein theoretisch auch alleine ein Festmahl feiern. Mir kam deine Vorbereitung Dinner for One in den Sinn. Viele kennen diese Sendung, die oft an Silvester oder Weihnachten läuft. Aber selbst dort sind es zwei Personen. Selbst dort ist es ein gemeinschaftliches Erlebnis. Und ja, die anderen vier bereits Verstorbenen werden ja dann durch die eine Person auch großartig vertreten. Jede Wiedersehensfeier, jedes Familientreffen, jede Hochzeit, was auch immer es zu feiern gibt, wäre eigentlich kaum vorstellbar mit einem allein. Die Festmähler sind Gemeinschaftserlebnisse. In vielen Kulturen ist eine Einladung zu essen auch gleichbedeutend mit einem Freundschaftsangebot. Und das hat mich so berührt. Jesus immer wieder lädt uns ein zu essen. Also mal ganz konkret mit dem Abendmahl, aber auch bildlich gesprochen mit diesem Festmahl, an das wir eingeladen sind und so weiter und so fort. Und das ist ein Freundschaftsangebot. Jesus macht dir ein Freundschaftsangebot. Er will dich bei diesem Fest dabei haben. Es ist nicht so, dass wir uns freuen, wenn wir eine Festeinladung bekommen, dass wir uns auch, also mir geht es so, auch ein Stückchen mich geehrt fühle, wow, ich darf bei dem Geburtstag dabei sein. Boah, ich wusste gar nicht, dass der mich so mag, dass ich jetzt da dabei sein darf. Ist doch auch so ein, ich finde es ein Stück eine Ehre, dass man dann mit jemandem einen besonderen Tag seines Lebens feiern darf. In unserer Kultur und Gesellschaft ist leider so die, das Erleben der Familie, die, das Bewusstsein von wir brauchen einander, von, auch von dem Dienst in einer Allgemeinheit am Schwinden. Der Individualismus ist enorm am Zulegen. Jeder denkt nur an sich. So mein Lieblingsspruch, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Ja, so ein bisschen die Tendenz, wo sich unsere Kultur und Gesellschaft hinentwickelt. Und das kann auch in der Frage von Gemeinden, von christlichen Zusammenkünften, kann man diese Tendenz beobachten. Und ich glaube, es ist nicht gesund. Wir haben in dieser Predigtreihe auch über die Vorteile und die Nachteile vom älteren und vom jüngeren Bruder geredet. Wir haben gesehen, dass es auch in der Gemeinde Verletzungen und Enttäuschungen geben kann. Aber ich glaube, die falsche Schlussfolgerung daraus wäre zu sagen, dann will ich zu keiner Gruppe, zu keiner Gemeinde mehr gehören. Ich mache das mit Jesus alleine, könnte man sagen. Manche sagen es. Ich glaube, es ist keine gute und keine gesunde Entscheidung, weil wir brauchen einander. Wir können ohne eine Schar christlicher Freunde, ohne eine Familie von Gläubigen, in der wir unseren Platz finden, kein echtes christliches Leben führen. Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe des letzten Jahrhunderts, schrieb ein Buch mit dem Titel Gemeinsames Leben und geht sehr stark auf diese Thematik ein. Christsein per Definition ist nicht was für Einzelgänger, sondern es ist eingebettet in eine Gruppe, in eine Gemeinschaft. Es gibt im Neuen Testament ganz viele Einander-Bibelstellen. Die kann man schon gar nicht anwenden, wenn man denkt, ich bin jetzt allein unterwegs. Liebt einander, tragt einander, achtet aufeinander, vergebt einander, dient einander. Und ich könnte jetzt noch mindestens 60 weitere Aussagen hinzufügen, wo wir sehen, dass Jesus uns nicht nur in eine Beziehung zu ihm gerufen hat, sondern auch in eine Beziehung zueinander. Auch das ist ein Aspekt des Festmahls. Wir dürfen, können und sollen eingebunden sein in eine Gemeinde. Getragen werden und auch andere tragen. Es ist ja ein Geben und ein Nehmen. Du brauchst mich und ich brauche dich. Manchmal, gerade auch im Zusammenhang mit dem Heil, gerade auch im Zusammenhang mit dem Abendmahl, manchmal brauchen wir es. Die Worte, die wir eigentlich wissen, aus dem Mund eines Bruders oder einer Schwester zu hören. Weil es bekommt ein anderes Gewicht. Es wird mir etwas zugesprochen. Ich werde an etwas erinnert, das mir vielleicht selber in dem Moment schwerfällt zu glauben oder was ich vielleicht auch vergessen habe, was verschüttet ist unter dem Ballast und den Herausforderungen des Lebens. Das Festmahl erinnert uns eben an dieses vor uns stehende große Fest, das, zu dem wir eingeladen sind. Es erinnert uns und zeigt uns, dass wir das Heil und die Vergebung Gottes mit allen Sinnen genießen und erleben dürfen. Wir sehen einen gemeinschaftlichen Aspekt in diesem Festmahl und aus dem ganzen Erleben heraus glaube ich, dass darin auch ein Auftrag für uns niedergeschrieben ist. Wenn wir Gott so erleben, wenn wir mit unserem ganzen Wesen, mit unseren Sinnen erfassen, was uns vergeben ist, dass er uns, obwohl wir es bis zu den Säulen geschafft haben oder wenn wir dem anderen Sohn gleichen, wenn wir mit ganz viel Härte und Rebellion im Herzen irgendwo uns versuchen, trotzdem mit dem Vater zu einigen, wenn wir erleben, wie Gott auf die eine oder auf die andere Seite uns den Arm entgegenstreckt und uns aus dem herausholt, wo wir gefangen sind. Sind unsere Herzen hoffentlich gefüllt mit Dankbarkeit, aber wir stehen dann auch einem Auftrag gegenüber. Das, was ich erlebt habe, das, was mir geschenkt wurde, nicht für mich zu behalten, sondern das Wesen, die Güte, die Freundlichkeit und Vergebungsbereitschaft unseres Gottes zu reflektieren. Wir sind dazu berufen, Hände und Füße dieses gütigen und dieses liebenden Gottes zu sein. Eines der Merkmale Jesu in der Zeit, in der er auf der Erde wandelte, war nicht nur, dass er predigte und lehrte, sondern er hat sich unheimlich viel mit Menschen abgegeben. Es ist ganz spannend zu sehen, mit was für Menschen. Einerseits mal mit den Religiösen, hatte ganz viele Diskussionen mit den religiösen Menschen. Und dann hatte Jesus einen ganz starken Auftrag an Armen, an Hungrigen, an Kranken, an Zerbrochenen, an Ausgestoßenen. Da findest du so viele Geschichten in der Bibel, wie Jesus diesen Menschen in ihrem Elend, in ihrer Not diente. Ich wurde erinnert an ein anderes Festmahl, das in der Bibel beschrieben ist. In Lukas 14, Vers 16 bis 24 ist das berichtet. Wenn ihr das nachlesen wollt, könnt ihr das gerne machen. Da geht es darum, dass ein König ein Festmahl veranstalten wollte und der lud verschiedene Personen ein, wo er sagte, die wäre cool, die wären dabei an diesem Festmahl. Und all die, die eingeladen waren, die hatten so irgendeinen Grund, weswegen sie nicht kommen konnten oder kommen wollten, je nachdem. eine wollte heiraten, der andere wollte einen Ochsen kaufen und nochmal irgendwas. Und die alle, nö, danke, geht nicht, keine Zeit, keine Lust. Und der König war so eigentlich vor den Kopf gestoßen und sagte, ich will aber dieses Fest mal haben, wenn die nicht kommen oder können oder wollen, dann hole ich mir halt andere. Und er schickt seine Diener wieder aus und es ist spannend. Die gehen raus an die Hecken und Zäune und bringen, was sie finden. Arme und Blinde und Gelähmte und Zerbrochene und Ausgestoßene. So mit diesem ganzen, jetzt ganz salopp, bitte verzeiht mir diesen Ausdruck, aber der kommt mir gerade in den Sinn, mit diesem ganzen Lumpenpack kamen die an dieses Fest und das war eine rauschende Party. Und ich dachte mir, das ist auch Gottes Auftrag an uns. Wir, wo wir das erlebt haben, diese Vergebungsbereitschaft, diese Liebe, diese unverdiente Güte und Gnade, wir haben den Auftrag, das weiterzugeben. Wem auch immer. Gesunden Menschen, starken, stabilen Menschen, kranken Menschen, zerbrochenen Menschen, schwachen Menschen. Und das ist etwas, was uns auch als Leuerkiller sehr bewegt. Wir wollen nicht nur für einen Selbstzweck uns treffen. Wir wollen tolle Gottesdienste haben, wir wollen starke Erlebnisse machen in der Gegenwart Gottes. Wir wollen uns einander helfen, Gott besser kennenzulernen und sein Wesen mehr zu verstehen und auch mehr zu reflektieren. Aber wir wollen auch ganz bewusst in unsere Gesellschaft hinausreichen können, um denen die Hand zu reichen, denen niemand die Hand reicht. Um für die da zu sein, die niemand haben, der an sie glaubt. Die niemand haben, der sie einlädt. Wie das alles geschieht. Wir ringen, wir beten, wir wollen auch da Gottes Führung sehen und erleben. Aber das ist uns sehr auf dem Herzen. Ein Ort zu sein, wo diese Liebe, dieses Wesen des Vaters reflektiert wird. Jesus macht kurz vor seinem Tod eine ganz starke, berührende Aussage, wo er zu Menschen redet, die sagen, Herr, Herr, ich kenne dich doch lang und ich habe ganz viel und ich habe doch gebetet und ich habe die Bibel gelesen. Und Jesus sagt diesen Menschen, ich kenne dich gar nicht. Und erklärt dann in einer Geschichte, warum er zu dieser Schlussfolgerung kommt. Die Quintessenz aus dieser Begebenheit, die könnt ihr Matthäus 25 nachlesen, ist diejenige, dass Jesus nicht so erpicht ist darauf, was wir sagen und wie wir uns christlich religiös benehmen, sondern wie diese Liebe Gottes in unserem Leben einen Ausdruck gefunden hat. Er sagt dann, ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Und so weiter und so fort. Und ich sage, Herr, wann haben wir das? Wir haben dich gar nicht gesehen im Gefängnis. Ich wusste gar nicht, dass du im Gefängnis warst. Hast du uns gar nicht erzählt? Wir sagen, nein, es geht nicht um mich, sondern was ihr irgendeinem dieser geringsten und verachtetsten Menschen getan habt oder nicht getan habt, das habt ihr mir getan. Also Jesus identifiziert sich so stark mit den Fremden, mit den Flüchtlingen, mit den Armen, mit den Sündern, mit den Zerbrochenen, dass er sagt, wie ihr mit diesen Menschen umgeht, ist 1:1 ein Ausdruck davon, wie eure Beziehung zu mir ist. Und wir müssen und wollen diesen Auftrag Gottes, diesen Auftrag Jesu ernst nehmen und Menschen sein, die gefüllt sind mit Gottes Liebe, so gefüllt, dass wir mehr als genug haben, um sie weiterfließen zu lassen. Im 2. Korintherbrief, den Paulus geschrieben hat, Kapitel 5, Vers 14, 17 bis 18 steht, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Und das muss die Motivation sein. Es darf nicht eine religiöse Leistung sein, etwas, wo wir uns dann selber auf die Schultern klopfen können und sagen, wow, habe ich toll gemacht. Schon wieder eine falsche Motivation, sondern die Motivation muss immer die sein. Die Liebe Jesu füllt mich, sie bewegt mich, deswegen tue ich, was ich tue. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. In diesem Erleben, das wir haben, in diesem Festmahl, zu dem wir eingeladen sind, diese Vergebung, die Gott uns ausgesprochen hat, sie ist uns Auftrag und Verpflichtung, das Gleiche zu tun in unserer Zeit, 2017, hier in Zürich, in unserer Umgebung, in der Leuerkille, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Wohnquartier. Lasst uns Menschen sein, die einen Unterschied machen. Nicht durch fromme Worte, sondern durch Taten der Liebe. Ich bin immer wieder bewegt über die Geschichte von Tabitha, die in der Apostelgeschichte steht, die eine junge Frau, die früh starb. Gott hat sie dann nochmal ins Leben zurückgeholt. Aber die Quintessenz, die ich machen möchte, ist jetzt nicht, dass sie wieder Leben bekam, sondern die Trauer des ganzen Dorfes, dass Tabitha tot war. Wisst ihr, warum die trauerten? Weil Tabitha war eine Frau, die allen Gutes tat. Das war so die gute Seele des Dorfes. Wenn immer es ein Problem gab, vielleicht war in einer Familie die Mama krank und jemand musste ja kochen, dann war die Tabitha dort in der Küche und hat gekocht für die Familie. Und bei jemand anders musste vielleicht jemand einkaufen gehen. Die Tabitha war die, die sagte, okay, ich mache deinen Einkauf. Und so weiter und so fort. Ihr versteht, was für eine Persönlichkeit das war. Und die starb jetzt so früh und das hinterließ so eine Lücke, dass das ganze Dorf trauerte. Und ich dachte mir, solche Menschen sollten wir sein. Dass wenn wir eine Lücke hinterlassen, dass es nicht so ist, dass das gar niemand merkt oder dass manche sagen, endlich ist er weg, sondern dass so ein Schmerz entsteht und sagt, Mann, die ganze Liebe, die ganze Freundlichkeit Gottes, die mir in dieser Person entgegenkam, wie kann ich die jetzt erleben? Das ist der Ausdruck, den Gott in uns sucht. Und ich wünschte mir, ich würde wissen, ob der jüngere Bruder oder der ältere Bruder ihr weiteres Leben so gelebt haben. Wir wissen es nicht. Aber wisst ihr, was wir tun können? Wir können für uns eine Entscheidung treffen. Ich möchte so ein Mann, ich möchte so eine Frau sein, die so sehr bewegt ist von dem, was Gott für mich getan hat, dass es einen Ausdruck hat in meinem Leben, in meiner Nachbarschaft, an meinem Arbeitsplatz, in der Stadt, in der ich mich bewege, in der Gemeinde, zu der ich mich zähle. Ich will einen Unterschied machen. Das Festmahl des Königs, das Festmahl des Vaters, es erinnert uns an das große Fest, zu dem wir eingeladen sind, wo jede Träne, alles Leid, alle Traurigkeit weggewaschen wird und wo wir das endlich mit Augen sehen, was wir heute noch mit dem Herzen glauben. Wir wollen Kinder sein, die so verschmiert sind, so erfüllt sind von dieser Güte und Freundlichkeit Gottes, wie dieses kleine Kind auf dem Bild. Wir wollen die Gemeinschaft zueinander pflegen und auch den Auftrag annehmen, den Gott uns gegeben hat. Zum Punkt Gemeinschaft möchte ich kurz hinweisen, Julie wird es nachher sicher auch noch machen. In 2 Wochen haben wir wieder so einen gemeinsamen Brunch und ich finde es so ein Privileg, dass wir als Leuerkille nicht nur Gottesdienste in der Form erleben, wie wir sie jetzt erleben, sondern auch Gottesdienste in der Form eines Festmahls. Welcher der beiden Formen von Gottesdiensten hat das größere Gewicht? Ich bin der Meinung, sie haben beide das gleiche Gewicht. Sie haben einfach eine andere Art. Sie haben einen anderen Inhalt. Aber sie sind beide auch vom Wesen Gottes, vom Wesen der Gemeinde, genau gleich wertvoll und wichtig. Und deswegen finde ich das ganz toll. Können wir auch diese beiden Varianten von Gottesdienst miteinander feiern und erleben? Wir möchten jetzt noch zusammen das Abendmahl feiern, weil wir ja auch über dieses Festmahl gesprochen haben, weil wir davon geredet haben, dass wir das, was Jesus für uns getan hat, auch mit unseren ganzen Sinnen spüren und erleben dürfen. Als Jesus mit seinen Jüngern dieses Mahl feierte und auch einsetzte, dass wir es immer wieder feiern sollen und essen und trinken sollen, da hat er das genau aus diesem Grund gemacht, dass wir uns erinnern an das, was er dort am Kreuz für uns getan hat. Er hat sein Leben gegeben, dass wir leben können. Er hat den Platz eingenommen, den ich und den du verdient hättest. Wir sind durch unser Verhalten, durch die Fehler, durch die Sünde, die wir getan haben, sind wir per Definition zum Tod verurteilt. Das ist der Richterspruch Gottes über unser Leben. Und nur weil jemand bereit war, diese Strafe auf sich zu nehmen, nur weil jemand sagte, diesen Bußzettel, den nehme ich, den bezahle ich, deswegen haben wir Freispruch, deswegen haben wir Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich brauche es, immer wieder daran erinnert zu werden. Weil ich mich selber oft an meine Fehler, an mein Versagen erinnere. Weil mein Umfeld es manchmal tut. Weil der Teufel, der große Ankläger, uns immer wieder verurteilt, uns immer wieder vor Augen führt. Oh, weißt du nicht mehr da und da hast du was mitgehen lassen und die Steuererklärung war nicht ganz richtig und jenes und so weiter und so fort. Wo wir sagen können, und ich weiß, Jesus hat den Preis bezahlt. Er ist vollkommen bezahlt. Es braucht nichts mehr dazu. Und daran wollen wir uns auch heute erinnern. Sonne wird spielen und ich lade euch ein, einfach von eurem Platz aufzustehen, wenn ihr wollt, das ist ja eine freiwillige Sache, und dort hinten zu dem Tisch gehen, den Paul für uns vorbereitet hat. Paul ist auch dort. Und einfach dort vorbeizugehen und von diesem Brot zu nehmen, von diesem Becher zu nehmen und wie auch immer ihr das feiern wollt. Vielleicht wollt ihr Gott danken durch ein Gebet, vielleicht wollt ihr noch etwas mit Gott in Ordnung bringen, wo ihr euch daran erinnert, vielleicht wollt ihr jemand anders ein mutmachendes Wort mit auf den Weg geben. Es soll auch nicht so steif und steril sein, sondern wir sind eine Familie, wir sind eine Gemeinde und wir dürfen es persönlich für uns feiern, aber auch durchaus Raum geben, dass wir es gemeinsam, vielleicht mit einem Wort der Ermutigung, was auch immer, es feiern dürfen. Fühlt euch frei, einfach jetzt diese Gelegenheit zu nehmen.